mein verlorenes Kind, mit der Waffe meines heiligen Blutes und des damit verbundenen schmachvollen Todes, zuerst und ursächlich für dich geschehen, bin ich zu dir gekommen, um dich im freien Kampfe durch Geduld und Liebe und Barmherzigkeit zu bezwingen. In meinen Händewunden liegen alle deine Sünden, in den Wunden meiner Füße die Lossagung von deinem Schöpfer. Dein frevelhafter Übermut schlug mir die Wunde an der Seite. Die Verführungen der Lichtkinder, die um deinetwillen auf die Erde gingen, drückten mir die Dornenkrone auf das Haupt. Muss ich jetzt nicht mit dir ringen? Und es wird ein Kampf bis zur Morgenröte, dessen sei gewiss. Denn nur diese eine Nacht kann ich dir gewähren. Begibst du dich da nicht in meine erlösenden Hände, ist es um diesen Schöpfungstag geschehen. In allen meinen Himmeln gab es nur einen Fall, nur eine Lossagung von mir. Das geschah durch dich. Also gibt es auch nur eine einzige Erlösungstat und einzige Erlösungszeit, die beide im Bereich des Abgrunds offenbar sein müssen und für das der Erfüller und Garant nur ich sein kann. Dich ruft zur großen Umkehr, zur Erkenntnis meiner Sühnung, der allein dir aus Erkenntnis zum Bekenntnis hilft, der deiner Umkehr auch die Heimkehr in das Haus des Vaters folgen lässt. Und derjenige, Luzifer, bin ich, der ewig heilige Ur, der ewig einzige und wahrhaftige, dessen Name die Erde durch den Sündenfall verloren hat und der ihr erst aufs Neue vor meiner Wiederkunft gegeben wird. Mein Tod ist das Siegel meiner Worte. Wenn du die Schritte, die dich innerlich und äußerlich von mir trennen, bis zu mir gegangen bist, so zeige ich dir deinen ferneren Weg. Die Äußern kannst du leicht vollbringen, die Innern muss ich dir erst künden. Du stehst zwar davor, doch nimmst du sie nicht wahr, schöpfst nicht dein Heil daraus. Die Schritte heißen Einsicht, Reue, Buße und bedingungslose Unterwerfung. Wahrlich, ich sage dir, hast du den vierten Schritt getan, wirst du inne werden, dass dein dunkles Dasein, alle deine Schuld in meinen Wunden eingegraben liegt und mein lebendiges Blut so lange darüber fließt, bis dein ganzes Ich lichtrein gewaschen ist. Noch eines sollen meine Worte von dir nehmen, die Angst vor mir. Wohl bin ich ein gerechter, höchster Richter, und zu meiner Rechten steht der Anwalt meiner Schöpfung, zur Linken aber der Verteidiger der Kinder. Richter ist Ordnung und Ernst, der Anwalt Weisheit und Geduld, der Verteidiger der Wille und die Liebe. Doch die Feder, die ins Buch der Ewigkeit das Urteil schreibt, heißt Barmherzigkeit. Glaubst du, Luzifer, dass diese Hand...
Ur streckt seine Rechte aus.
...die für dich sich willig an das Marterholz des Kreuzes heften ließ, mit einer Feder der Barmherzigkeit ein Todesurteil schreibt? Was wäre denn das für ein Sinn, erst freiwillig das unerhörte Opfer aufzunehmen und dann erfolglos ewige Verdammnis und nie endende Verbannung auszusprechen? Kann ein solch recht widersinniges Tun aus dem Schöpfer aller Dinge, dem Lebensspender, kommen? Sollte ich den Tod bezwungen haben und ihn dann für ewig einem, wenn auch noch so tiefst gefallenen Kinde auferlegen? Wahrlich, um das zu tun, brauchte ich aus meinen Himmeln nicht zur Erde niedersteigen, denn vor dem lag bereits der Tod als Strafe auf dem Werk der Finsternis. Da hätte ich durch meinen Tod jenen der Gefallenen besiegelt. Ich aber sage dir, ich habe den Tod erlitten und überwunden, um allen Kindern im Himmel, auf der Erde und im Hades das ewige Leben zu schenken und bereit zu halten auf die Stunde ihrer Umkehr. Wäre trotz meinem von der Finsternis gewollten Tod ein Rest Verdammnis noch geblieben, alle würde es betreffen, die bis zu dieser einmaligen, hochheiligsten Gnadennacht nicht zur vollen Einsicht kamen. Ein Großteil meines Blutes wäre so umsonst vergossen. Das kann ewig nicht geschehen. Luzifer, ich rufe dich, komme zu mir, deinem Vater, der deinen Schuldweg tilgt und aus deiner Wüstenei einen herrlichsten Garten ewig errichten will. Lass mein nun endlich schweres Opfer, das zugleich das Heiligste ist, für dich nicht umsonst gebracht sein. Nimm die hochheilige Gnadennacht mit ihrer einmaligen Sühnebereitschaft und schöpfungsgewaltigen Versöhnung wahr. Nimm des Richters Urteil an. Wahrlich, nicht ein Verteidiger allein, sondern auch der Anwalt meiner Schöpfung werden deinen Schiedsspruch formen helfen. Dadurch ist dir, Luzifer, nicht nur freie Umkehr zugesichert, vielmehr eine Heimkehr vorbereitet mit einem Leben in und bei mir, deinem Vater ewig. Nimm mein Opfer, nimm mein Blut, meinen Tod, die durch mich vollendete Erlösung, voll und ganz in Anspruch. Siehe, meine Himmel werden widerhallen im Jubel und im Dank, dass des Hosianna und des Halleluja kein Ende hat. Luzifer, ich rufe dich.
Gibt es noch heiligere Worte? Hat jemals eine Schöpfung das gehört? Kann die Gottheit höhere Wahrzeichen der Erbarmung offenbaren, als es jetzt geschah? Das Schöpfungsdrama hat den Höhepunkt erreicht. Was folgt, kann nur ein Weg der zwei gebotenen Möglichkeiten sein. In diesem großen Heimruf an das verirrte Kind waltet Ur als Vater. Sein Kreuz, das Opferzeichen, fordert unweigerliche Erfüllung der gerechten Bedingungen. Ausschließlich Barmherzigkeit, unterstützt von königlicher Güte und Gnade ohne Ende, liegt wie ein Juwel in Urs offenen und segensvollen Händen. Die Ersten halten im heiligen Dom den Atem an. Ihre Herzen sind entbrannt in andachtsvoller Liebe. Sie knien voll Ehrfurcht und in Demut vor dem heiligen Herd und harren der Entscheidung. Ihre Anbetung und ihr Gebet, das sie für Sadhana im Bruderdienste sprechen, ist keine kleine Kraft, die der Schöpfung gilt und zum Sieg verhilft. Ja, alle Himmel bewegen sich und beten nur das eine Gebet. Vater, führe deine Sadhana zurück. Erlöse deinen Schöpfungstag vom Schandfleck ihres Falles. Die Gebetskraft, deren Ursprung keines kennt, um deren Willen sie äonenfach durch alle Sphären strömt, legt sich wie Balsam auf die Schöpfungswunde. Auch Luzifer weiß nichts von dem Gebet, das Äonen für ihn sprechen. Doch wie eine kühlende Kraft legt es sich wunderherrlich über seine Seele, darüber flutend das lebendige Wasser, des Vaters Weckruf. Er wird sich dessen stets bewusster. Es dünkt ihn, jenes Seil zu sein, das ihn dem Strudel seiner Lossagung entreißt. Aber ach, in bitterer Erkenntnis geht die Schuld einher. Sie wächst ins Riesenhafte. Ihre Schatten fallen über ihn und verwandeln das ihm leuchtende Licht in Finsternis. Wie nur soll und darf er diesem Rufe Folge leisten, der ihn bis ins Tiefste aufgerissen hat. Er spürt ahnungsweise die unmessbare Weite, durch die ein feuriger Wagen fährt, gezogen von 4 lichtschnellen Rossen, deren Namen heißen Güte, Gnade, Langmut, Sanftmut. Und der auf dem Wagen steht, den Zügel der heiligen weißen Tiere in den Händen, ist das nicht der König von Salem im weißen Mantel, dem Zeichen der Barmherzigkeit? Und auf seinem Haupte funkelt eine Krone. O, alles zieht in seiner Brust vorüber, und sieht er nur das Grauen ewiger Nacht für sich, so ist ihm umso mehr das Licht des ewig Heiligen erkenntlich. Je mehr ihn dieses Wissen überflutet, je ergreifender die Heilstat sich enthüllt, des Vaters Ruf sein Ich erschüttert, umso größer wird die Last der Lossagung und der Verführung kaum gezählter Scharen. Es drückt unsagbar, fällt wie ein Fels auf ihn. O, wenn er könnte! In den tiefsten Suhl der Hölle würde er sich stürzen und ewig nicht sein Haupt erheben. Nur sich verbergen vor den Feueraugen, nur nicht schauen müssen, wo die Wunden sich ihm blutig zeigen. Ihn erstickt der Glanz der Herrlichkeit, seine elendige Seele schreit um Hilfe, obwohl er das Angebot nicht anzunehmen wagt. Sein Kampf ist so entsetzlich, bis die Kräfte ihm versagen. Er ist das Weizenkorn zwischen den Mahlsteinen Schöpfungsschuld und heilige Erlösertat. Das Körnlein wird fast völlig aufgerieben. Dennoch achtet eine Schöpferhand darauf, dass es nicht zugrunde geht. Allzu lange darf der Kampf nicht währen, soll das Körnlein einen neuen, guten Acker bringen. Doch wie Jesus seinen Weg vom Abendmahl über Gethsemane nach Golgatha gegangen ist, so muß der finstere Fürst einen gleichen Weg nun gehen. Die Opferzeit kann weder hier noch dort kürzer oder länger sein. Die von urberufenen 5 Engelsfürsten begeben sich zu Luzifer, so daß jetzt alle 7 bei ihm stehen. Er erschrickt. Wie soll er diese ihm stets schwerer werdenden Lichtlasten ertragen? Es wird höchste Zeit, dass gütige Allmachtshände eingreifen, um den Rest des zermahlenen Weizenkorns zu retten. Es neigt die Ordnung sich zu Luzifer und spricht:
Kind, heiliger Majestät, siehe, du hast dich wieder die Ordnung erhoben und sie in Unordnung verwandelt. Erkenne meinen Strahl des heiligen Morgens, der den Lichtkindern den Grund bereitete, darauf der freie Wille verankert war. Erinnere dich der Stunde, wo du in gerechter Ehrfurcht und doch fröhlich jauchzend dich dem ewig heiligen Ur, dem ewig einzigen und wahrhaftigen hingabst, ihm dein Gelübde bringend. Nun opfere ihm jetzt dein Gelübde, indem du das Chaos deines armseligen Weltgebildes verlässt und dich in den Schoß urewiger Ordnung zurückbegibst. Die Güte hat dir den Weg bereitet.
Zum andern neigt der Wille sich herab.
Kind, heiliger Allmacht, der allmächtige Schöpfer stattet dich mit großem Willen aus. Da du aber die Befähigung erkanntest, die dir nur die Schöpfermacht verlieh, verwarfst du seine Gnade und wolltest nicht mehr mächtig in dem Herrn, sondern eigenmächtig aus dir selber sein. Du hast den zweiten Lebensstrahl, den Grundpfeiler des freien Willens, in Starrsinn umgewandelt. Damit hast du jene dir einst gegebene Kraft zerstört. Erkenne, dass die Stunde schlägt, deinen Widersinn von dir zu werfen und in den Schoß allmächtigen Willens zurückzukehren. Die Gnade hat dir den Weg bereitet.
Zum dritten neigt die Weisheit sich herab.
Kind heiliger Allwissenheit, der Heilige schenkte dir die Lichterkenntnis. Es war dir möglich, Raum und Zeit zu überschauen, die die Schöpfungstage füllten. Und manches, was der Urewigkeit gehörte, ahndest du voll Weisheit. Ur goss seines Lichtes Geist in deinen Geist. Doch du nahmst das heilige Licht an dich und sagtest, es ist mein Wissen, ich weiß alles, und machtest daraus deine schreckensvolle Finsternis. So hast du den dritten heiligen Lebensstrahl in dir vernichtet. Begib dich aus der Finsternis deines falschen Sinnes und nimm das Licht, das dir geboten wird, mit dem du deine Rückkehr haben kannst in den Schoß allwissender Weisheit. Die Langmut hat dir den Weg bereitet.
Zum vierten neigt sich der Ernst herab.
Kind heiliger Ehre, der Hochpriester Melchisedek verlieh dir aus seinem Ernste eine reine Redekraft. Er war es, ist es noch und wird es ewig bleiben, der allein die Kraft des Wortes in sich birgt. Er ging auch als das Wort zur Erde. Du erhieltest aus dem Wort die größte Gabe. Feurige Kraft durchfuhr die Herzen jener, die du lehrtest, und deiner Worte Ernst zündete heilige Lebensflammen an. Du aber, als du der Kraft dir mächtig warst, verkehrtest Melchisedeks priesterlichen Ernst in die Fratze deines Hohnes. Mit der heiligen von Melchisedek anvertrauten Gabe überredetest du deine Schar bis auf die vier ersten Kinderpaare, die die Hohlheit deiner Zungenfertigkeit erkannten. Du hast den vierten Lebensstrahl in dir der Heiligkeit beraubt. Wende dich nun ab vom Betruge deines Einflusses und des alten Hohnes. Nimm wieder Besitz von des wahren Wortes Kraft, auf dass du in den Schoß der Ehre heiligen Ernstes zurückkehren kannst. Die Sanftmut hat dir den Weg bereitet.
Zum fünften neigt sich die Geduld herab.
Kind heiliger Allgegenwart, der Erhabene des unvergänglichen Reiches legte dir ein Gut in deine Hand. Mit unaussprechlicher Geduld, deren Flügel Äon mal Äon weiter als die unsichtbaren Grenzen einer Schöpfung reichen, schuf er sich ein Ebenbild aus der Vielzahl seiner Urgedanken voller Macht, Kraft, Gewalt und Stärke, das nächst ihm das mächtigste und größte aller Kinder wurde. Er stattete es aus mit dem Geist der sieben Strahlen, der vier Ströme und 24 Zeichen seiner Majestät. Er überreichte ihm das offenbarte Siegel, während er selbst Verwahrer der geheimen Siegel blieb. Siehe, dieses Ebenbild, das geheiligte Negativ des selbstheiligen Positiv, warst du. Als du dieses in fast vollem Ausmaß erkanntest, sagtest du, ich selbst bin Strahl und Widerstrahl, bin Pol, aus eigener Herrscherherrlichkeit will ich regieren. Damit wurde die Geduld in dir zu Ungeduld. Die Lehr- und Prüfzeit währte dir zu lang. Im selbstherrlichen Gefühle der Gewalt rissest du im Voraus das an dich, was die Heilszeit dir erst bringen sollte. Lasse ab von deiner Ungeduld, die dich und deinen Schöpfungsteil an den Rand des Todes brachte. Unterwerfe dich und kehre in den Schoß der Gottgeduld zurück. Die Demut hat dir den Weg bereitet.
Zum sechsten neigt die Liebe sich herab.
Kind heiliger Treue, aus urherrlicher Göttlichkeit gab der Herr ein Kleinod in dein Herz. Das war Verständnis über seine Liebe zu dir und war Vernunft, daraus die Gegengabe auf den heiligen Herd zu legen. Da lag deine Liebe als ein brennendes Herz, das in allen Kindern die gerechte Liebe zu Gott und auch zu dir entzündete. Und du freudest dich der Liebe. Diese Freude war zum Dank, zum Jubel und zum Lob dem Allheiligen dargebracht. Die Zeit war schon gekommen, da Gottes heilige Hände nach deiner Liebe und der Freude griffen, um sie in das Feuer des silbernen Tellers und in die Opferschale einzustreuen. Als du merktest, wie der Kinderliebe zu dir ständig wuchs, machtest du aus dieser reinen Freude pure Eitelkeit. Du erhobst dich über Gottes Liebe und glaubtest, dass dir der Kinderliebe weit mehr anteilig sei denn Gott. Wie groß der Anteil war, der im schöpfungsgerechten Maße urgewidmet blieb, mochtest du nicht sehen. Die Vernunft hattest du in Unvernunft, den Verstand in pure Dummheit umgewandelt.
Aber mit Versprechungen, mit äußerer Liebe, die zur Dienerei geworden war, gelang es dir, Kraft des gegebenen Gottesstrahles, deine Scharen zu verlocken und die bunte Seifenblase eines herrlichen Scheinhimmels als wahre Heimstatt ihnen vorzutäuschen. Damit verlor in dir der sechste Lebensstrahl das Innerste, die Verbindung zwischen Gott und Wesen, und es entstand die Sünde, das Verderben und der Tod. Verlasse diesen Lügenweg. Deinen Tod hat Gottes Liebe überwunden und die Trennung aufgehoben. Sie nahm auch dir den Todesstachel. Durch ihr unvergleichlich heiliges Opfer schuf sie die Verbindung zu Heil und Leben, jetzt zur Umkehr und dereinst zur Heimkehr mit der Wiedereinsetzung in alle deine Schöpfungsrechte. Kehre in das Liebeherz zur Freude Gottes heim, denn du sollst am Gottessegen wieder Anteil haben. Die Treue hat dir den Weg bereitet.
Sechs Engelsfürsten sprachen. Die Gestalt auf dem nackten Stein sinkt tief in sich zusammen. Schwer ist zu sagen, was sie niederbeugt. Die gerechten Anklagen, die auf ein unerbittliches Gericht hindeuten, oder die unmöglich annehmbare Gnade. In Gethsemane zuckten die des heiligen Beters Schultern im übermenschlichen Schmerz der Todeserkenntnis, im heißen Ringen um die Vollerlösung. Der schattenlosen Gestalt, die neben dem großen Beter und Welterlöser stand, da noch nicht bereit, im Vorhinein die Gnade anzunehmen, zucken jetzt die Schultern im schmerzlichen Erkennen. Für dich zu spät. O, wie drückt das Wort zu Boden! Vom Weizenkörnlein, das noch immer zwischen beiden Steinen der Schöpfungsschuld und der Erlösungstat gerieben wird, ist fast nichts mehr da. Die bitterarme Seele, wer will ihr helfen, das Gericht zu tragen und ihre ungeheuerliche Sündenlast den Heilshänden zu überlassen, die bedingungslos das Opfer trugen und die nun noch blutend den Segen eines heiligen Karfreitag auf die Erde gießen. Ja, wer anders kann noch helfen als die Barmherzigkeit? Sie neigt ihr lichtstrahlendes Haupt nieder zu dem Gebeugten, hebt ihn mit sanfter Hand von seinem Steinsitz hoch und hält die wankende Gestalt im Arm, sonst würde sie zusammenbrechen. Die niedrigste Seele aus der Finsternis muss nun ebenso den Kampf allein ausfechten, wie in der Nacht vorher der einsame, der heilige Beter als Menschenseele, Jesus, seinen Blutkampf, sein bitterschweres Kelchgebet. Die Barmherzigkeit spricht.
Kind höchsten Friedens, der heilige Vater aller Wahrheit und des Lebens gab dir sein Siegel. Du warst sein Widerhall, das gerechte Negativ. Aus deinem Schoße sollten seine Urgedanken göttlich lebensfähig geboren werden. Das ganze Wunderwerk der Schöpfung lag bereit, durch deine Hände für alle Nachgeborenen zur herrlichen Offenbarung zu gelangen. Damals hattest du deinen Weg erkannt und fühltest dich in Ur erhoben als sein erstes Kind. Dein jubelndes Glück war seiner Herren Freude Widerhall, durch das die Erwählung, dein Erstgeburtsrecht vor allen Kindern, ein Heilsakt der Barmherzigkeit war, anerkanntest du nicht mehr. Nicht aus des Vaters Lebensstrahl, sondern nur um deinetwillen wähntest du das Vorrecht zu besitzen, damit löschtest du die letzte Fackel aus, du wurdest Finsternis. Du wolltest damals Ur betrügen, Barmherzigkeit, Geduld und Liebe begaben sich unter den Schutz von Ordnung, Wille, Weisheit und Ernst, dass das Gericht nicht sofort über dich gehalten wurde. Die vier bestimmenden Eigenschaften forderten die Sühnung, als die drei Tragenden vergeblich dich zur Umkehr zu bewegen suchten. Dreimal waren reine Engelsgeister in deinen Abgrund freigegangen, um dich einen Weg auf deinen Welten und auf dieser Erde auf dich einzuwirken. Der Schöpfer sandte erstmals seine Kinder aus,
Dann aber kam der Priester und dann Gott. Jedes Mal riefst du die fast restlose Zerstörung dieser Freistätten durch deine im Gesetz des freien Willens verankerte Machtbefähigung hervor. Die vor ihrem Menschsein reinen Engel, Adam und Eva, waren deine Kinder, die sich bei deiner Lossagung zu Ur bekannten. Und beide hast du schwer verführt, bis sie Edens Schutz verlassen mussten. Im Brudermorde Abels, in der Sintflut, in der Opferwilligkeit Abrahams, in Esaus Linsensuppe, in vielerlei Geschehnissen der Erde ward dir dein falscher Weg gezeigt, aber auch die Möglichkeit zu freigewollten Umkehr. Alles schlugst du aus, hast jeden Ruf aus Gottes Heiligtum missachtet. Nichts konnte deinen Starrsinn brechen. Fraglich wäre auch die Kindsendung des Vaters gewesen, wenn nicht aus Geduld und Liebe der Menschensohn die Sendung übernommen hätte, um mit seinem Blutopfer eine endgültige Wendung herbeizuführen. Denn der Zustand, den du im frevelen Übermut und Nichtachtung vor Urs Heiligkeit geschaffen hattest, durfte nicht mehr bleiben, sollte eben diese Heiligkeit nicht zu verletzen sein. Deshalb richtete der Herr das Werk auf eine alsbaldige, unwiderrufliche Entscheidung, die dem ewig heiligen Ur vollste Genugtuung und Sühne gab. Der Menschensohn übernahm das Werk. In ihm wohnte die Fülle der sieben Grundlebensstrahlen und heiligen Vierwesenheit. Diese Fühle war nicht dem Gott des Geistes, sondern dieser Erdenseele unterstellt, deren Aufgabe es war, sich mit der Fühle auseinanderzusetzen. Sie vollbrachte es. Jesus, der Sühnesohn, ging den Opferweg. Nun, Sadana, Luzifer, glaubst du nicht, dass das unsagbare Opfer eines Gegenopfers würdig wäre? Lasse deinen Starrsinn fallen, denn was ist das Aufgeben deiner ohnehin zerbrochenen Scheinmacht gegenüber Jesu Tat von Gethsemane und Golgatha? Was vollbrachte er für dich, und was sollst du für ihn vollbringen? Was du hingibst, wird er für dich zum Segen machen. Ich sehe deine innere Zerrissenheit, verursacht durch des Gewissens Pein, die umso ärger wird, je länger du die Einsicht zuzudecken suchst. Gehe doch den Schritt, der vor der Erkenntnis zu Bekenntnis führt. So wird aus dem Gewissen das große Wissen und alle deine Pein verwandelt sich in Freude. Gewissen und Erkenntnis sind des Tores Flügel, vor dem ein irregegangenes Kind steht, und eine volle Hingabe an des höchsten Willen öffnet dieses Tor. Dann wird dir leicht, das Bekenntnis deines Frevels vor Gott auszusprechen. Und es kommt das große Wissen über dich mit aller Kraft und Herrlichkeit.
Sanft hebt der Kronträger Gabriel Luzifers tief gesenktes Haupt empor.
Schaue auf, sieh, keine Sünde ist so groß, als dass sie nicht in Jesu Opfer Tilgung fände. Hebe deine Augen auf zu dem, der in seinem Kreuz alle Sünden eingeschlossen hat. Heiliger Trost wird dir gegeben, denn die Trostkraft liegt in mir, in der Barmherzigkeit. In der Folge des für dich vollbrachten Opfers hat Ur seine Heiligkeit ganz zugedeckt, um dir zur Umkehr zu verhelfen. Nun gehe durch das Tor des Gewissens, der Erkenntnis.
Gabriel zeigt sieghaft lächelnd auf Jesus.
Dort steht der Menschensohn. Er ist bereit, dein Vater zu sein.
Kein Engel fasst die heilige Stille, die dem großen Mahnruf folgt. Sie lastet schöpfungsschwer auf dem Entscheidungsort. Luzifers letzter Widerstand bricht in sich zusammen. als er bezwungen durch die Worte aller Eigenschaften seine Augen nun auf Jesus richtet. Doch da steht nicht mehr der Menschensohn, sondern der Meister aller Ewigkeit ihm gegenüber. Wie ein Feuerbrand stürzt es über seine Seele.
Was habe ich getan? Und habe ich mich am Heiligen versündigt? Kann ich selbst aus schöpfungsweiter Ferne meine Augen auf ihn richten, der meine Sündenlasten trug? Darf ich eine Bitte um Vergebung meines frevelhaften Handelns hegen? Muss mich der Ewige nicht sofort verdammen, in ein Nichts auflösen, wenn ich bloß in Gedanken einen Schritt zu ihm hinzugehen wage?
Die bitteren Fragen entfesseln einen erneuten Kampf im dunklen Wesen, der seine Hölle so erschüttert, wie es noch nie geschah. Immer schrecklicher steht die Erkenntnis auf.
Ich versuchte, die Gottheit zu betrügen.
Golgatha, Wetter leuchtet über ihm als Richterschwert. Er möchte seine Augen schließen, möchte fliehen. Allein an ihm erfüllt sich jenes Wort: Wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Ordnung und Wille erfassen seine abwehrend ausgestreckten Hände, und Geduld, Liebe und Barmherzigkeit gehen wegbahnend vor ihm her. Weisheit und Ernst decken ihm den Rücken und verleihen Schutz. So lässt sich endlich der Dämon und Widersacher willenlos zur Gottheit führen. Er hat seinen Willen hingegeben. Nur zwei Empfindungen streiten noch in seiner Brust: die große, nicht mehr zu dämmende Heimsehnsucht und das Gefühl völliger Verlorenheit. Er steht vor dem heiligen Kreuzträger. Die Engelsfürsten haben einen Ring um Licht und Finsternis gebildet. Noch wankt und schwankt alles in Luzifer. Sein Ich gleicht einer zerplatzenden Welt. Jetzt streckt Ur seine Hände nicht noch einmal aus. Jetzt muss das verlorene Kind selbst niederfallen und sich demütigen. Wer spürt auf Erden das erschütternde Geschehen, das hier vor sich geht? Nur die seligen Kinder ahnen es. Doch des Reiches Erste haben mit geheiligter Bereitschaft das Mitopfer übernommen im gerechten Dienst an Urs Erlösungswerk. Ihr Gebetskampf hilft dem Verlorenen, sich endlich unter Golgatha zu beugen. Den allgewaltigen Sinn der Karfreitagnacht mag niemand zu verstehen. Ein anderer Tag wird ihn offenbaren. Ur allein trägt in sich die Gewalt der Entscheidung. Doch Ursache und Wirkung der Erlösung sind zu erkennen, wenn sich ein Herz in der Erkenntnis aller seiner Schuld und Sünde beugt. Was alles durch Luzifers Seele jagt, sein Herz zerschlägt, in Menschenworten ist das nicht zu sagen. Er, der sich über Ur erhob, der alle Himmel an sich reißen wollte, schaut nur einmal in die Augen, deren Glanz er nicht erträgt, und dann bricht er zusammen. Sein Haupt wühlt er förmlich in den Boden, und ein Schrei voll unsagbarer Qual bricht aus ihm.
Geh von mir hinweg, ewiger, allheiliger, zertrümmere mich, denn ich bin nicht wert, vor dir im Staub zu liegen.
Das Wort ist ausgesprochen, das Bekenntnis der tiefst gefallenen Seele offenbar. Noch halten die Fürsten den Jubel einer Ewigkeit zurück, noch harren sie der Antwort. Doch das Ende schauen sie, und unnennbare Seligkeit erfüllt ihr Wesen. Sekunden gehen schweigend, lastend durch Raum und Zeit, erfüllt vom Schicksal Luzifers. Seine Seele fühlt das Geschick. Tiefer noch drückt er sich auf den Boden, und endlich brechen ihm mit elementarer Gewalt die Tränen aus. Luzifer weint. Noch ist es kein geläutertes Weinen, das aus der Erkenntnis kommt, sich versündigt zu haben. Noch ringen Schmerzen der Erniedrigung im Weinen mit. Aber auch das Wissen, der Begnadigung nicht würdig und daher verworfen zu sein. Als Luzifer das bewegt, beugt der Vater sich zu seinem verzweifelten Kind herab, richtet es empor, dass es kniend sein Haupt an jene Seite legen kann, die des Söldners Speer zerstach, und spricht:
Mein Kind, du willst, dass ich dich vernichten soll. Das kann ich nicht, denn du selbst hast dich in deinem Höllenwesen aufgespalten und zertrümmert. Nur ganz kann ich dich wieder machen, dein Gebrechen heilen, dein zersplittertes Sein zu jener machtvollen Einheit gestalten, wie du am Beginne meines Tatwerkes gewesen bist. Willst du das, so sprich, und es soll geschehen.
Das kann es nicht,
erwidert tonlos Luzifer.
Was ich dir Böses tat, verlangt die ewige Sühne. Verwirf mich, stoß mich von dir, zu schwer lastet auf mir das Golgatha.
Meinst du, dass es dir schwerer ist, als mir es war?
Luzifer erbebt bei dieser Frage. Seine Hände suchen einen Halt am heiligen Gewand.
Du hast recht,
murmelt er ohne jede Hoffnung.
Lege dein Kreuz als Sühne und gerechtes Gericht auf mich, bis ich unter meines fluchwürdigen Daseins ewiger Last vergehe.
Nie war und wird ein Kind so ohne allen Trost sein, wie jetzt das noch Verlorene.
Mein Kind,
gütiges Erbarmen umhüllt Luzifer.
Du willst nicht mehr sein, ich soll dir da sein und das Leben nehmen. Und das ist ein bitterer Ernst. Aber warum klammerst du dich dann an mich und suchen deine Hände einen Halt an mir? Warum weinst du noch so sehr, dass deine Tränen meine Opferschale des heiligen Herdes füllen?
Das ist ja mein Fluch, den ich mir aufgebürdet habe, von dir loskommen, von dir zerschlagen werden wollen und doch nimmer von dir lassen zu können, weil... Denn du bist Ur, willst du mich erlösen, so erlöse mich von mir.
Ich erfülle deine Bitten. Nur überlasse mir die Art und auch die Zeit, die ich daran knüpfe,
sagt Ur.
Dein Opfer komme über mich,
entgegnet Luzifer und wartet auf seine Vernichtung. Im Himmelsraum fluten übermächtig die vier Lebensströme. Engel, Kinder, selige Geister stehen an den Ufern und schöpfen dieses Wasser, das in dieser Nacht die höchste Segnung trägt. Die Wächter an den Quellen gießen das Wunderwasser heiligster Erbarmung über die Erde aus, über Luzifer. Es wird sein großer Fall gesäubert. Seine Reue erfährt höchstmögliche Steigerung, bis endlich seine noch fließenden Tränen solche wahrer Reue sind, frei von Schmerzen der Erniedrigung. Immer fester klammert er sich am Gewand des Heiligen an, je mehr er glaubt, vernichtet zu werden.
Mein Kind,
zum dritten Mal ertönt das Wort.
Was ich dir jetzt kundtue, geschieht, um meines Werkes Krönung willen, als Ur, als der ewig Heilige, der ewig Einzige und Wahrhaftige. Denn da mein Opfer aller Schöpfung gilt, muss die Entscheidung über dich nun aus dem Schöpfungsall getroffen werden. Doch siehe, wenn ich auch als der Allmächtige, als Höchster und als Heiligster die Abrechnung mit dir zu halten habe, so wisse, dass nach deinem reuigen Bekenntnis Geduld, Liebe und Barmherzigkeit nicht mehr den Schutz von Ordnung, Wille, Weisheit und Ernst brauchen. Ihr Opferziel ist ja erreicht. Vor dir liegt ein bitterer, sehr schwerer Weg, weil die von dir erbetene Vernichtung nicht plötzlich, nicht ohne vorherige Sühne vor sich gehen kann. Ich opferte in meinem Erdenleben die von dir geraubte Schöpfungszeit, die geistig das unendlich Vielfache deiner Materiezeit beträgt. So wäre es kein Opfer, willst du schnell vernichtet sein. Dein Leben soll ich nehmen, sagtest du. Oh, das geschieht ja ohnehin, denn es ist zu nichts mehr Nütze. Es wird ausgelöscht. Auch muss ich dir nach deinem Wort mein Kreuz als Sühne und Gericht auferlegen, bis du unter seiner ewigen Last dein fluchwürdiges Dasein verlierst und am Ende von dir selbst Erlösung findest. Das muss dir geschehen, Luzifer, bis zuletzt dein Höllenleben ausgelöscht sein wird. Nun höre und gib mir Antwort, ob du mit meinen gerecht gestellten Bedingungen einverstanden bist. Deine völlige Auflösung, die dir unter meiner Kreuzbürde widerfährt, kann erst beendet sein, wenn ich nach meiner geistigen Wiederkunft auf Erden das Reich des Friedens aufgerichtet habe und nachdem alle Verlorenen und Verirrten ohne jede Ausnahme sich auf dem Rückweg zur Urheimat befinden. Dein Weg wird umso schwerer werden, je näher er dem Ende kommt. Und doch, was ist das gegen meinen Weg und meine Kreuzeslast? Ich trug fürwahr alle Sünden und heile dadurch alle Gebrechen. Ich ließ mir willig deine ganze Schöpfungsschuld auf meinen Schultern bürden. Du hingegen, Luzifer, trägst nur deine eigene Schuld, wenngleich die Menschen ihre Lasten auf dich wälzen. Noch kurz vor meiner Wiederkunft wird man schreien, Luzifer, der Erzbösewicht, hat an allem Schuld. Er ist der Verführer. Wenn es soweit ist, dann gedenke meines Marterweges, und dass es bei mir hieß, du bist schuldig, dann lerne schweigen, wie ich geschwiegen habe. Dann trage willig dieses Kreuz. Keine Last ist zu schwer und nimmt der Seele alle Kräfte, wie das Verkanntwerden. Am Wegsaum stehen zwischen Licht und Finsternis wirst du fragen, warum glaubt man noch, ich sei der Fürst der Hölle? Und das Schwerste an der Bitternis wird sein, den Menschen nicht mitteilen zu dürfen, dass du dich dem Kreuz von Golgatha längst beugtest. Auf diese Weise ist es möglich, dich von dir selber zu erlösen. Was auch, Luzifer, soll von deinem Dasein übrig bleiben? Deine Finsternis erhebt sich über dich und einer über den anderen. Das wirkt sich auf Erden allerschrecklichst aus, bis sich am Ende Welt wieder Welt erhebt. Dem musst du zusehen, ganz ohne Macht, in guter Erkenntnis, ohne dem fürchterlichen Treiben Einhalt gebieten zu können. Man wird dich gar nicht hören, ja, schmähen als den Urheber der entsetzlichen Zeit. Das sind die Folgen deines Falles. Gedenke dann der Schmähungen, die ich schuldlos hingenommen habe. Du hattest aus dir eine um die andere Schar herausgestellt, aus deiner Lebenskraft. Sie waren und sind ein sehr beachtlicher Teil von dir. Werden sie dir nun genommen und auf den Umkehrweg gebracht, wirst du immer kleiner, bis am Ende nichts mehr als dein eigen persönliches Wesen übrig bleibt. Dann, Luzifer, bist du von dir erlöst, von deinem teuflischen, erzbösen Sein. Dann ist der Höllenfürst und seine Macht für immer ausgelöscht. Aber übrig, Luzifer, ja, übrig bleibt deine Seele, dein Herz, deine eigene Wesenheit. Und das muss bleiben als urewiges Symbol meines Erlösungswerkes, des Wortes, es ist vollbracht. Das musst du freiwillig auf dich nehmen, unter Anerkenntnis meiner dir neu gestellten Bedingungen. Tust du auch das, so werde ich dir das weitere enthüllen, was mit dir hernach geschieht.